Hallo, ich bin Tommy.
Hallo, ich bin Roman.
Und wir sind eure Podcast-Host von Out of Time und freuen uns sehr über das rege Feedback von euch und würden ganz gerne nochmal ein, zwei Worte zu den Gedankenexperimenten verlieren, die hier mal am Anfang unseres Podcasts erscheinen.
Ja, die Gedankenexperimente, die werden uns ja auch vorbereitet, die hören wir hier und die sollen tatsächlich zum Nachdenken anregen. Das sind keine fertigen, wissenschaftlich fundierten Zukunftsszenarien, sondern tatsächlich mal, wie könnte etwas sein und was wäre wenn? Und das wollen wir dann auch gemeinsam mit euch dann einordnen.
Ja, genau. Und natürlich wird schon darauf geachtet, dass das Ganze nicht komplett unrealistisch erscheint. Aber selbstverständlich soll das Ganze wirklich zum Nachdenken anregen, die Diskussion auch ein Stück weit anheizen. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dann auch im Anschluss mit uns diskutiert in den Kommentaren. Und wir sehen ja, es gibt Themen, die sind interessanter in der Diskussion. Da gibt's deutlich verschiedene Meinungen zu, wie zuletzt das Thema mit dem Klimawandel. Aber auch hier freuen wir uns über eure Kommentare und sicherlich gibt es auch den einen oder anderen Aspekt, den man nochmal überprüfen kann. Von daher das nur ein bisschen zur Einordnung von unseren Gedankenexperimenten.
Ja, lasst euch drauf ein und wir freuen uns auf euer Feedback.
Hey Genie, mach uns mal ein Gedankenexperiment fertig zum Thema Zukunft der Gesundheit, wenn wir alle 120 Jahre alt werden.
Stell dir vor, wir schreiben das Jahr 2098. Du hast bereits seit einigen Tagen ein Zwicken im unteren Rücken. Es ist eigentlich beachtlich, dass das erst jetzt passiert. Immerhin bist du bereits 93 Jahre alt. Dein biologisches Alter liegt dank der regelmäßigen Zellverjüngungstherapien zum Glück deutlich darunter. Gerade einmal 38 ist dein Körper laut deinem digitalen Zwilling. Eine künstliche Version von dir, die deine Gesundheitsdaten ständig analysiert und Erkrankungen erkennt, noch bevor Symptome auftreten. Schon vor Wochen hatte es vor möglichen Nierenablagerungen gewarnt. Du begibst dich vorsorglich in die Klinik für vitale Exzellenz. Das helle, weitläufige Gebäude voller Rundungen und schwebender Wege heißt dich willkommen. In sterilen, beweglichen Kammern stehen Operationsroboter bereit. Im minimalistischen Behandlungszimmer empfängt dich der humanoide Arztroboter Dr. Nova.
Hallo, schön Sie zu sehen. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen?
Nach einer kurzen Analyse deiner Blutwerte und Vitalzeichen steht fest.
Sie brauchen eine neue Niere. Die alte arbeitet zwar noch, aber über 90 Jahre Abfallstoffe haben ihre Spuren hinterlassen. Möchten Sie eine frische, bioartifizielle Niere aus dem 3D-Drucker oder bevorzugen Sie die optimierte Purifier X4 Mark II? Das ist eine maschinelle Lösung mit Aktivschutz vor Vergiftung und Smart-Metering-Funktionen zur Optimierung Ihres Krankenversorgungstarifs. Gegen einen geringen Aufpreis von 850 Euro können Sie so einen noch sorgenfreieres Leben führen. Der Purifier schützt Ihren Körper aktiv vor Verunreinigung. Dabei können Sie noch bis zu 30% Ihrer Versicherungspolice sparen. Dank Purifunction. Purifunction, advanced solutions for your well-being.
Du fragst dich, seit wann selbst über Medibots Werbung geschaltet wird und entscheidest dich für die bewährte organische gedruckte Variante. Dann geht es ganz fix. Narkose. Zwei kleine Schnitte. Alte Niere raus, neue Niere rein. Nach 30 Minuten wachst du wieder auf. Du kannst sofort nach Hause. Allerdings musst du die nächsten Tage mindestens 8 Stunden schlafen, statt den üblichen 2. Nach einem Eingriff sollte man 7 Tage auf die den Schlaf verkürzende Neuromodulation und schwere Anstrengungen verzichten, damit sich der Körper sicher regenerieren kann. Durch die Ruhe kommst du ins Grübeln und überlegst, ob es für dich bald an der Zeit ist zu gehen. Bereits 4 deiner engen Freunde haben ihre Transzendenzzeremonie hinter sich und einige weitere sind in der Planung. Manchmal denkst du an sie, zumindest bleiben dir ja noch ihre Gedächtnisavatare. Auf der anderen Seite bleiben dir mal mindestens noch 50 gute Jahre.
Ja, wenn ich meiner Smartwatch glauben darf, dann habe ich jetzt gerade Stresslevel 9 und einen Ruhepuls, der eher nach einem Sprint aussieht. Das nur vom Zuhören von Genies Geschichte. Aber Spaß beiseite, ich trage ja eigentlich gar keine Smartwatch. Ich bin eher Fan klassischer Uhren. Mein Lieblingsmodell ist die Casio F91W. Davon sollte es echt mal eine Smartwatch geben. Habe ich auch schon gesucht. Gibt es ein Community-Projekt dazu? Mal sehen, ob ich mir die selber baue.
Ja, wenn du dir aber eine eigene Smartwatch baust, dann vergiss aber nicht, dass du da auch einen Timer und einen Wecker mit einbaust, damit du nicht immer zu spät kommst.
Ja, das wäre nicht schlecht. Und dann kann man auch beispielsweise Achtsamkeitsübungen einbauen, die dann vorgeschlagen werden, oder dass man mal wieder spazieren gehen muss. Und dann sitze ich da auf meinem Stuhl und frage mich, ob ich demnächst meine neue Niere im Monatsabo beziehen soll. Am besten mit Bonuspunkten für den Krankenversicherungstarif.
Ja, das war schon wieder so ein heftiges Gedankenexperiment. Der Purify, da dachte ich eher so an Werbung von Dyson anstatt an eine Niere. Also das ist schon krass, auch die Vorstellung, man ist Anfang 90 und der Körper ist aber, und man sieht dann wahrscheinlich auch noch so aus wie jetzt Ende 30, also dank Zellverjüngungskur und Gesundheitsupgrade. Ja, und so ein digitalen Zwilling von einem, der alle Daten sammelt, einen überwacht und rechtzeitig warnt, wann was wieder im Körper ausgetauscht werden müsste. Das ist schon so ein Next-Level-Medizin, ne?
Ja, definitiv. Ich sehe schon mit 37 aus wie 50, aber auch ich finde die Vorstellung eigentlich ganz lustig. In so einer futuristischen Klinik, dann kommt der Roboterarzt, der begrüßt dich schön freundlich und fängt dann direkt mit der Produktempfehlung an. Möchten Sie lieber die natürliche Niere oder möchten Sie lieber das leistungsstarke Modell? Das erinnert mich tatsächlich hier an Black Mirror. Da gibt's jetzt die neue vierte Staffel. In der ersten Folge ist das so ähnlich. Ne? Da bekommen Schlaganfallpatienten die Möglichkeit, ein weitestgehend normales Leben zu führen, indem die mit solchen Servern verknüpft werden. Allerdings werden dann neue Tarife eingeführt und im günstigsten Tarif müssen die zwischenzeitlich dann Werbebotschaften in die Welt rausposaunen. Also ja, das sind natürlich dann sehr düstere Welten, die da aufgezeigt werden. Aber ganz so düster wird's wahrscheinlich hoffentlich nicht werden.
Gucken wir mal. Also ich habe die neue Black Mirror Staffel tatsächlich noch nicht geguckt, aber mich hat das so ein bisschen an 6 Millionen Dollar, Mann, hatten wir auch schon mal ja, hier erinnert.
Lee Majors.
6 Millionen Dollar Tommy als Steve Austin mit Abo-Modell inklusiven Credits für Sprinten, Hypersprünge und dann irgendwie wie so ein Sponsoring durch einen Hersteller. Also das ist schon kommt einem komisch vor, aber so ehrlich gesagt, viele von den Themen, die wir jetzt gerade so gehört haben, ja, ich glaube, über die kann man schon sprechen, weil ich glaube, an allem wird geforscht und an allem gibt's doch, glaube ich, könnte man eine Einschätzung machen, wo da der Stand der Technik gerade ist und ob etwas schon wirklich vor der Haustür steht oder noch eher weiter weg ist. Aber ich denke mal, so 3D-gedruckte Organe ist nichts, was man vielleicht nicht schon mal gehört hat. Auch das Thema KI in der Diagnostik ist, glaube ich, etwas, was in allen Munden ist. Und die Nutzung von ChatGPT und solchen Systemen, auch da würde ich gerne, dass wir da auch mal drauf gucken, weil das ist etwas, was viele schon nutzen. Ne?
Machen wir auf jeden Fall. Und das, was ich ganz am Anfang gesagt habe mit dem Tracking, das ist ja eigentlich Stand der Technik. Also jeder, der jetzt eine Smartwatch hat, die meisten haben Vitalfunktionen oder Vitalmessfunktionen eingebaut, mit denen man gewisse Dinge tracken kann. Wie ist das bei dir? Trackst du deinen Schlaf? Kannst du mir sagen, wie gut du heute geschlafen hast?
Ich habe heute tatsächlich irgendwie nicht so gut geschlafen. Ich habe ja auch noch einen kleinen Sohn und den bringe ich immer ins Bett. Und da bin ich gestern mit eingeschlafen beim ins Bett bringen. Das ist eigentlich der dürfste Fehler, den man als Eltern machen kann, weil dann ist man so um 9 Uhr dann topfit. Und dann kann man natürlich nicht mehr gut einschlafen. Aber ich gehöre tatsächlich nicht zu den Leuten, die so viel vom Selbsttracking selber machen. Ich habe eine Smartwatch mir mal vor ein paar Jahren gekauft. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, wenn ich das dann alles so messe und dann auslese, und dann sitze ich abends da und gucke immer drauf. Mhm. Und dann will ich auch mal irgendwas optimieren, wenn ich Zahlen sehe. Und das hat mich dann irgendwie nicht so beruhigt. Ich fand es mal ganz gut, so eine Bewegung dergleichen zu tracken. Aber so, also ich habe halt für mich gemerkt, ich brauche es nicht. Es ist nicht so mein Thema. Für mich war es mehr so ein Stressfaktor. Ne? Aber bin jetzt einfach nicht so in der Hinsicht noch nicht so ein Selbstoptimierer.
Ja, ich trage auch aktuell tatsächlich keine Smartwatch. Ich habe längere Zeit eine getragen, weil ich ein bisschen Probleme auch mit dem Herzen hatte. Und da habe ich dann das schon getrackt und auch, sag ich mal, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlaf und natürlich Herzfrequenz oder dann wirklich auch EKG, sag ich mal, on the fly gemacht, wenn es nicht so richtig war. Aber jetzt aktuell, glaube ich, würde mich die Uhr wahrscheinlich sehr abstrafen, weil ich dann doch abends teilweise noch länger am Laptop sitze und dann hätte ich wahrscheinlich auch ein sehr schlechtes Gewissen, wenn ich dann die schlechten Werte sehen würde. Grundsätzlich bin ich aber tatsächlich eigentlich der Meinung, dass es gar nicht so verkehrt ist, wenn man so ein paar Werte mal aufzeichnet, aber da kommen wir heute, glaube ich, auch noch drauf zu sprechen.
Ja, oder du hast so eine Art digitaler Zwilling, der dir gleich so eine Schlafoptimierung mit 12-13% mehr Tiefschlaf
dann verspricht. Ne?
Genau, Monatsabo mit Werbung.
Ja, und dann fragt dich irgendwann auch keiner mehr, wie es dir geht, sondern die schauen einfach, ob du das nächste Systemupdate schon gemacht hast.
Ja, aber bevor wir jetzt darüber sprechen, wie wir endgültig eher zu einer Benutzeroberfläche werden hier durch die ganzen Systeme, erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Out of Time, Vision Technik Zukunft, heute kündige ich mal an, dem Podcast, in dem wir gemeinsam ja euch durch die Welt von morgen führen, unsere Gedankenexperimente, die wir gemeinsam hier nochmal Revue passieren lassen, nochmal durchspielen wollen. Was davon ist wirklich realistisch und was muss man auch mit einem Augenzwinkern vielleicht erstmal so sehen?
Ja, auch von meiner Seite hallo. Ich bin Tommy Falkowski, Teilerwerbs-, Heizungs- und Klimatechniker am Fraunhofer IEM und Fan billiger Casio-Uhren.
Ja, und ich bin Roman Dumitrescu, tagsüber Direktor am Fraunhofer IEM und Oberforscher für das Engineering der Zukunft und nachts, ja in Kürze jetzt, Hobby-Fluxkompensator-Schrauber an meiner neuen PV-Anlage, die sicherlich mehr Daten funkt, als unsere Smartwatches Schritte zählt.
Ja, und wie sieht's denn bei euch aus? Trackt ihr schon eure Gesundheitsdaten, euren Schlaf, Puls, Bewegung, Stress oder eher nur, wenn eure Uhr euch mal wieder ein schlechtes Gewissen wegen schlechtem Schlaf macht?
Ja, schreibt uns gerne auf Spotify, auf Apple Podcast, auf YouTube oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Wir sind wirklich neugierig, wie weit ihr euch bei dem Thema selber seid, wie weit ihr euch vielleicht selber auch schon vermesst und was eure Erfahrungen sind. Nicht das, was wir an Erfahrungen gesammelt haben, muss ja deckungsgleich sein. Ich glaube, so ein schöner Austausch, das regt dann nochmal die Diskussion und auch den Blick auf das Thema Zukunft der Gesundheit, weil darum geht's ja heute nochmal deutlich an.
Ja, heute wollen wir tatsächlich den Blick darauf werfen, was passiert mit unserer Gesundheit, wenn wir permanent Daten erfassen, wenn wir alles tracken, wenn wir vielleicht nicht mehr krank werden, sondern frühzeitig gewarnt werden, wenn alles optimiert wird und ganz wichtig natürlich, wie wird das Ganze dann auch abgerechnet?
Ja, und ja, ich finde, das ist wieder so eine Knacknuss. Also jetzt alle zwei Wochen haben wir diese Knacknuss durch so ein Gedankenexperiment und das Thema Gesundheit ist ja schon auch sehr tricky, wenn man darüber nachdenkt, technologisch, aber auch ganzen anderen Themen, auf die wir, glaube ich, da nochmal kommen müssen, die wir vielleicht auch schon mal angefangen haben, weil auch das Gesundheitssystem ist sehr bürokratisiert. Auch darüber müssen wir sprechen, aber vielleicht fangen wir einfach mit ein paar Begriffen an und ein paar Grundlagen, die, glaube ich, wichtig sind, um auch zu verstehen, was Genie eigentlich im Gedankenexperiment gerade so von sich gegeben hat, weil es bei mir ist jetzt erstmal so richtig hängen geblieben als erstes, es ging viel ums Altwerden. Also, dass man besonders alt wird. Und heute sagt man ja, Altwerden ist eher was, was man nicht so macht, aber in dem Gedankenexperiment war es ja so, super, ich werde älter, das ist gar kein Problem. 93 ist praktisch noch fast jugendlich, ne? Und das ist schon verrückt. Und ich glaube, da gibt es zwei Begriffe, über die man gleich zu Beginn einmal sprechen müsste. Und das ist nämlich die Lebensspanne, also das ist wirklich der Zeitraum, in dem man lebt, von Geburt an, bis man dann irgendwann verstirbt. Und es gibt aber die Gesundspanne und darum geht's ja auch. Also der Zeitraum, in dem man wirklich gesund ist und zumindest ohne größere Wehwehchen durchs Leben kommt. Und die Kunst muss ja sein, dass diese Gesundspanne möglichst deckungsgleich wird mit der Lebensspanne. Weil ich glaube, das, was wir nicht wollen, ist mit 68 bis 120 dann sehr gebrechlich zu sein oder eben an Krankheiten dann zu leiden, die uns dann so sehr einschränken. Und ich glaube, das muss das Ziel sein von der zukünftigen Gesundheitstechnologie und auch dem gesundheitlichen Gesundheitssystem.
Ja, absolut. Also ich habe keine Lust, 120 Jahre alt zu werden und dann mich ab 65 durch den Alltag quälen zu müssen. Also wenn 120 Jahre, dann wäre es schon schön, wenn man mindestens 119 Jahre putzmunter sein könnte. Ich weiß halt gar nicht, ob das wirklich möglich ist. Ne? Wenn ich jetzt schon daran denke, Rückenschmerzen gehören teilweise zum Alltag jetzt schon dazu, selbst in meinem Alter. Und so die Wehwehchen nehmen natürlich zu. Ja, ist auf jeden Fall spannend, was da in der Theorie möglich ist und wie wir das Ganze dann, falls es möglich ist, auch in die Praxis übertragen können.
Ja, erstmal mit den Rückenschmerzen, willkommen im Club. Aber wir sind halt auch so, wir sind schon so richtige Schreibtischtäger, das muss man leider dann auch sagen. Und da muss man sich täglich immer wieder zum Training zwingen. Ich habe das bei meinem Rücken immer gemerkt, ohne Muskel geht gar nichts. Und dann ist das letztlich etwas, was man auch selber in der Hand hat. Aber wir wollen ja auch über Dinge sprechen, die man ja selber nicht so in der Hand hat, sondern wo man technologische Neuheiten jetzt im Gedankenexperiment gehört hat, wo man sich erstmal die Frage stellen muss, ob ich das überhaupt machen würde, also moralisch vielleicht auch. Und ich glaube, das erste große Thema, wenn wir jetzt bei dem Thema Alter bleiben, ist ja, was ist eigentlich das biologische Alter? Das blickt ja so durch, das kommt so beiläufig, dein biologisches Alter ist irgendwie 30 Jahre jünger. Wie misst man eigentlich das biologische Alter heute? Also bist du wirklich 50, wie du gerade gesagt hast. Oder nach dem Passjahr 37.
Im Kopf also was bin ich stimmt? auf jeden Fall noch 13.
Also wie abgenutzt ist eigentlich der Körper wirklich und ganz unabhängig von Kalender und Geburtsjahr? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, so eine Art, ich sage jetzt mal so ein Alterstacho zu messen, also abzulesen. Und eine sehr, ja mittlerweile sehr genaue Möglichkeit ist die sogenannte epigenetische Uhr. Also ein Humangenetiker, Steve Horrod, der hat das festgestellt, dass man anhand von Veränderungen in der DNA, das ist die sogenannte Methylierung, das sind, muss man sich vorstellen, wie so Post-its, die man dort findet. Und umso mehr man dort findet von solchen Post-its oder solche Sticker, umso älter ist eigentlich schon, ich sag jetzt mal, deine Genetik. Also so stark ist sie schon gealtert.
Bisschen wie die Jahresringe beim Baum.
So wie die Jahresringe beim Baum. So kann man sich das tatsächlich so ein bisschen vorstellen. Dazu muss man natürlich eine Blutprobe abgeben. Das kann man jetzt nicht mit der Smartwatch machen. Und die Genauigkeit ist auch mittlerweile da erschreckend hoch. Also ist schon crazy. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten. Es gibt die sogenannten Proteom-Signaturen. Das sind Eiweiße, die man im Blut sucht. Man muss Blut sich praktisch vorstellen wie so eine Art, sagen wir mal, Eintopf, der natürlich immer länger kocht und mit der Zeit natürlich die Zutaten auch, sagen wir mal, etwas verkochen. Und das kann man tatsächlich dann versuchen zu messen und daran festzustellen, nicht nur welche Aussagen über sein Alter, sondern auch tatsächlich auch über den Gesundheitszustand. Also wie gut ist der aktuelle Stoffwechsel, was sagen das aus über deine aktuellen Entzündungswerte. Und dann gibt es noch das, was die meisten eigentlich kennen, die Physiotests, die Belastungstests. Das ist das, was auch die Smartwatches messen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten natürlich. Einer der bekanntesten Werte, den man mittlerweile misst, ist der VO2. Max-Wert, also man misst praktisch die sogenannte maximale Sauerstoffaufnahme bei Maximalbelastung auf. Mhm. Und das gibt dann sehr guten Indikator darüber, wie gut Herz, Lunge, das ist ja ein geschlossenes System oder ein gemeinsames System, wie gut das funktioniert und wie fit man dann einfach noch ist, was ja ganz wichtig ist. Aber man kann natürlich auch so Reaktionstests, Grifftests, also da geht es wirklich um die Physik, um die physiologischen Eigenschaften von dir selber.
Hast du sowas schon mal gemacht? Wurde schon mal dein biologisches Alter gemessen?
Nee, tatsächlich noch nicht. Also man hat natürlich so Physiotests gemacht und ich glaube, alle 5 Jahre geht man auch zum Arzt und macht so ein Check-up, wo ein paar Sachen, aber da wurde mir jetzt kein Alter gesagt, sondern dann sieht man an der Reaktion der Ärztin, ob die Reaktionen noch im Rahmen sind oder nicht. Aber ich habe mich mal mit diesem VO2-Max-Wert beschäftigt, wie aussagekräftig der ist. Und das ist schon, ja, mittlerweile muss man sagen, wenn man da auch bei YouTube oder so guckt, ist so eine Art schon ein bisschen so Statussymbol unter den Influencern.
Ja, das Thema wird in den sozialen Medien tatsächlich. Also auch selbst in der KI-Bubble habe ich das schon mitbekommen. Da gibt es einige, die auch Gesundheitstipps verteilen.
Absolut, ne? Und da kann man so verschiedene Themen dran machen, wie Gamification als Beispiel, um das Ganze noch so, ja, die Anreize zu schaffen. Ich weiß nicht, kennst du vielleicht auch? Ich habe eine Apple Smartwatch, da gibt es diese Ringe, die man schließen muss, dann läuft, das ging mir dann irgendwann auf den Keks. Aber man fühlt sich da erstmal belohnt und versucht dann auch noch den letzten Ring dann auch noch am Tag zu schließen. Ne?
Was ja grundsätzlich gar nicht schlecht ist. Also Gamification ist, glaube ich, ein probates Mittel. Ich kenne das jetzt selber bei zum Beispiel Duolingo. Ich mache jeden Abend eine Japanisch-Übung, jetzt fast seit knapp einem Jahr. Ich habe natürlich jetzt nicht mega viel gelernt in der Zeit, aber durch diesen Gamification-Ansatz wird man, also man will es schon machen. Man will zumindest diese eine Übung am Tag machen und im Gesundheitsfeld ist das natürlich eigentlich ganz gut. Ne? Also wenn man dazu ermuntert wird, von daher.
Man bleibt dran, das ist definitiv gut. Vielleicht, was man einschränkend sagen muss, diese Smartwatches, die geben einen guten Richtwert, das kann man schon sagen. Aber es sind keine exakte Messung, gerade auch jetzt nicht für nicht für alle Werte.
Ja.
Bei manchen ist das erschreckend gut. Aber zum Beispiel bei der maximalen Sauerstoffaufnahme, da müsste man eigentlich ins Labor gehen und durch eine Atemmaske das dann tatsächlich genau messen. Aber sie sind zumindest so gut, dass man sagen kann, es ist jetzt kein völliger Blödsinn und es gibt eine gute Orientierung. Und das ist ja schon mal ganz vernünftig. Aber es zeigt, was du gesagt hast, Gesundheit ist eben auch ein Trendthema und auch ein soziales Thema, was viele beschäftigt. Ne?
Ja, also da gibt es ja auch den Brian Johnson in den USA, der teilweise sehr kontroverse Dinge tut, der aber sich das Lebensmotto gesetzt hat, don't die, und im Prinzip alles macht, um sein biologisches Alter so niedrig wie möglich zu halten. Also der hat wirklich das erklärte Ziel, er möchte nicht sterben. Und ich habe mir das im Detail gar nicht so sehr angeguckt, aber der hat wirklich schon etliche verschiedene Dinge gemacht. Ich weiß gar nicht, ob da nicht auch so Blutwäsche und so dabei war. Und das ist natürlich einerseits muss man überlegen, will man das? Ist das auch sinnvoll? Aber was er tut zumindest, das ist der Medizin schon dienlich, ne? Aber das kann man sehen, oder? Klappt's nicht, ist natürlich jetzt nur eine einzige Person. Ja, ja. Das heißt, die Aussagekraft ist da nicht besonders hoch. Aber es stimmt auf jeden Fall. Also das Thema Gesundheit spielt eine Rolle und da spielen auch so Faktoren wie zum Beispiel Alkoholkonsum rein. Also ich habe zumindest in meiner Bubble öfters jetzt davon gelesen, dass halt gerade junge Menschen auch gar keinen Alkohol mehr konsumieren. Also viele. Das ist natürlich wahrscheinlich auch länderspezifisch unterschiedlich, aber finde ich halt schon spannend, sowas zu beobachten.
Das ist wahrscheinlich die Aufklärung auch ein bisschen größer, als es vielleicht noch zu unserer Zeit war. Aber Brian Johnson ist tatsächlich spannend. Ich habe schon reingesneakt in die Netflix-Doku.
Okay.
Es gibt eine ganze Netflix-Doku über ihn und was er da so vor sich treibt. Und er ist auf alle Fälle auch ein riesen Influencer. Das darf man nicht vergessen. Das steht auch zum Teil ein bisschen in Kritik. Und das ist echt mega krass. Also das ist wirklich, der wirft sich da echt über 50 bis zu 100 Pillen am Tag rein. Da so einen speziellen Cocktail, um da jung zu bleiben. Macht natürlich viel Sport und viel Fitness, hat dann auch so klare Tipps, die er dann gibt, macht dann verschiedene Lichttherapien. Er macht unter anderem wirklich das mit diesem, ich nenne es jetzt mal Blutdoping, dann mit seinem Sohn und mit seinem Vater. Also da mischen die irgendwie oder verbessern das. Also frage mich nicht, so detailliert habe ich es mich angeguckt, aber das ist schon crazy. Und was er eben auch macht, ist in dem Bereich der Gentherapien. Und das ist schon wiederum sehr spannend, weil das ist das, was wir meiner Meinung nach hier auch in dem Experiment gehört haben, weil da kommt ja dieser Begriff der Zellverjüngungstherapie. Also die Person, die eben im biologischen Alter erst 38 ist, aber eigentlich per Pass irgendwie über 90. Und das könnte man theoretisch durch solche Zellverjüngungstherapien erreichen. Also man setzt wirklich da an deiner eigenen Genetik. Und quasi an der molekularen Uhr deines Körpers und versucht, ja, die Zeit zurückzudrehen. Also so eine Art biologisches Facelifting.
Ja.
Und wenn ich das noch ergänzen darf, das ist tatsächlich nicht nur so, dass man die Zeit zurückdrehen kann, sondern man kann in dem Zuge an der Genetik an so vielen Dingen anpacken, die wir bis heute auch noch gar nicht so gut erforscht haben. Da sind wir jetzt gerade, das ist, glaube ich, echt ein großer Durchbruch, Humangenetik, wo man eben auch sehr gut Krankheiten sehr früh vorhersehen kann, also praktisch noch weit bevor sie entstehen und dann auch aktiv werden kann. Das ist schon relativ spannend, aber man ist da sicherlich irgendwo zwischen, ich sage jetzt mal, zwischen Science und auch noch Science Fiction unterwegs. Mhm.
Ja, definitiv. Ich kriege das, wie gesagt, immer nur so am Rande mit. Also die Netflix-Doku habe ich selber jetzt noch nicht gesehen. Aber das scheint schon ein Trendthema zu sein, ne? Also auch auf TikTok.
Man sieht ihn ja auch, auch, also Brian Johnson, und er ist ja wirklich ich würde ihn als den König der Selbstoptimierer bezeichnen.
Ja, definitiv. Also würde er sich wahrscheinlich auch selber so bezeichnen.
Definitiv.
Oder?
Und ich glaube, es gibt ganz viele, die grundsätzlich in einer sehr abgeschwächten Form, aber schon diesen Gedanken, ich achte auf mich, ich achte auf meinen Körper. Also wenn man sich auch mal ein paar Podcasts so anhört, dann berichten ja auch Leute einfach darüber, dass sie wirklich dann frühzeitig messen und dann die machen wirklich Korrelationen und wie viel Milliliter Kaffee habe ich heute getrunken und welche Auswirkungen hat es dann wieder auf meinen Ruhepuls und dergleichen. Und er ist so ein bisschen so, jeder so möchte gern Spitzensportler, ne?
Okay, krass. Ja, also so krass habe ich das tatsächlich noch nicht mitbekommen, aber sowas wie Kreatin beispielsweise, das lese ich immer mal wieder, dass Leute sich Kreatin reinnehmen oder Ozempic in den USA, ne, also zum Abnehmen beispielsweise, sicherlich auch, ich will mal sagen, fragwürdig, ne?
Die Abnehmspritze Ozempic, ne?
Genau.
Die Spritze, mit der man offensichtlich sehr gut abnehmen kann, weil auch, glaube ich, alle Hollywood-Stars die mittlerweile nehmen.
Vermutlich, ja. Vermutlich.
Oder viele. Ja.
Aber ein Begriff, der jetzt im Gedankenexperiment gekommen ist, den kennen wir ja tatsächlich aus unserer Arbeit auch, und das ist der Begriff des digitalen Zwillings. Also ein digitales Abbild von einem System, in diesem Fall dem System Mensch, deinem eigenen Körper. Und das wird dadurch möglich, dass man verschiedene Wearables nutzt, die dann Dinge messen und ein digitales Abbild von deinem Körper darstellen. Wenn man diesen digitalen Zwilling dann nutzt, um, sag ich mal, auch Optimierung durchzuspielen und zu schauen, wie sich bestimmte Dinge verändern könnten, dann kann man dadurch auch sicherlich zum Selbstoptimierer werden, ne? Und der kennt dann wirklich alles. Der kennt deine Blutwerte, deine Schlafmuster, deine Genetik, vielleicht auch die Ausreden, warum du nicht trainiert hast, und alles digital.
Ja, das kann man schon weit denken, und ich glaube, ohne so eine Art digitalen Zwilling sind viele von den Themen, die wir hier auch im Gedankenexperiment gehört haben, ja gar nicht möglich. Also man braucht ja komplettes, irgendwie auch ein Abbild von deiner eigenen Genetik, von deiner DNA, wenn man an solchen Sachen wie Zellverjüngungstherapien
aktiv werden muss. Ja, und auch Prophylaxe.
Und Prophylaxe und dergleichen. Und auch dieses Thema so dieser Reprogrammierung der Zellen, was ja damit reinspielt. Also, dass man wirklich sagt, okay, ich kann an die Zellen selber mit dran setzen und sie ganz neu wiederum gestalten. Das ist schon verrückt, ne? Dann kriege ich praktisch von meinem digitalen Zwilling eine Nachricht auf mein Handy. Hier, du musst mal wieder hier zu einer neuen Zelltherapiekur gehen, ja. Weil ansonsten wirst du in Kürze an irgendeiner Krebsform erkranken. Das mag erstmal so schockierend wirken, weil das ist eine Krebsdiagnose, denkt man, oh mein Gott. Aber wenn man sie so bekommt und sagt, dem kannst du dagegen steuern, frühzeitig, bevor du es bekommst, dann ist das schon krass, ne? Dann ist es schon eher wünschenswert, dass das halt, dass man so eine Lösung dann auch hat. Also schon spooky, aber ich glaube, wir Menschen wollen einfach auch, haben dieses, gehört auch zum Fortschritt dazu, weil wir den Fortschritt über die Jahre daran festgemacht haben, dass die Lebenserwartung gestiegen ist. Deswegen kann man das,
auf jeden Fall ein großer Faktor da weitergehen. Im sag mal, Wohlstand, in unserer Wohlstandsgesellschaft. Prävention ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Wenn die dann versagt, dann kommt das Organ aus der Fabrik oder wie das jetzt im Gedankenexperiment hieß, die Klinik für vitale Exzellenz. Und dann kauft man sich halt einfach eine neue, bessere, optimierte Niere oder die Hightech-Lösung, wie hieß er noch gleich, der?
Purifier.
Genau.
Der Purifier.
Und abhängig von deinem Versicherungsschutz oder deinem Geldbeutel musst du dann die eine oder die andere Wahl treffen.
Ja, da kommen schon so mehrere Utopien, finde ich, ins Spiel. Ne? Also klar, das Erste sind die gedruckten oder dann ja gar nicht mehr organischen Organe, ne, die noch besser sind als die, also da sind wir wirklich beim 6-Millionen-Dollar-Mann, ne? Der hat ja gar keine organischen Organe oder Prothesen, sondern das ist ja dann Hightech, die da verbaut oder implantiert wurde. Ich glaube, darüber müssen wir sprechen. Ich glaube, wir müssen aber auch über das Thema so Organisation überhaupt des Ganzen sprechen. Also wie organisiere ich eigentlich das Gesundheitssystem perspektivisch? Ne? Und was ich finde jetzt, was sehr schön, so ein bisschen beiläufig ist, und darüber würde ich auch, können wir, glaube ich, auch sprechen, ist so dieses Thema, wie führe ich eigentlich Operationen durch? Macht das noch ein Mensch oder macht das eben die Robotik, weil es viel schonender ist? Man spricht ja immer von so minimal-invasiven Methoden, die da reinkommen, und ich kann dann praktisch am nächsten Tag nach Hause gehen oder noch am selben Tag nach Hause gehen, weil obwohl ich eine schwere Operation hinter mir hatte oder gar eine Transplantation, ich glaube, das ist schon ganz spannend. Was ich tatsächlich in dem Zuge dich mal fragen wollen würde, ob du einen Organspendeausweis eigentlich hast.
Nee, tatsächlich nicht. Also Asche auf mein Haupt.
Das habe ich jetzt
habe ich bisher gemeint. Noch nicht gemacht. Und ich glaube tatsächlich, also ich finde es eigentlich eine sehr sinnvolle und gute Sache, aber ich glaube, bei mir scheitert es ein bisschen daran, ich habe nicht wirklich so das absolute Vertrauen in das deutsche Gesundheitssystem. Also gerade in den letzten Jahren sehe ich da echt viel im Argen und bin deshalb nie so wirklich auf die Idee gekommen.
Meinst du, die wollen an deine Organe?
Ja,
oder glaubst du einfach nicht, dass der Prozess nicht so sauber läuft? Oder?
Ja, also das Problem ist halt, wenn du in einem System, in dem viele Dinge schon jetzt nicht gut funktionieren, so etwas etablieren möchtest, glaube ich, dann musst du erstmal absolutes Vertrauen schaffen können. Und dieses Vertrauen, das habe ich aktuell nicht in das Gesundheitssystem. Also es gibt wirklich viele Kleinigkeiten, die aber dann in der Summe dazu führen, dass man wirklich sagen muss, da muss sich sehr, sehr viel verändern. Sowohl technologisch, organisatorisch, als auch dann natürlich in der Art und Weise, wie wir die Behandlungen durchführen. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal im Detail zu. Ne?
Da sollten wir einmal drüber sprechen. Also ich habe tatsächlich auch keinen gehabt, aber ich hatte mir das immer jahrelang irgendwie vorgenommen und dann irgendwie einfach nicht den Moment gefunden, das durchzumachen. Ich habe es jetzt gemacht. In der Vorbereitung habe ich gesagt, jetzt, weißt du was, bevor ich mich hier weiter reinlese, zur Seite, gehe auf die Webseite und habe einfach tatsächlich meinen Organspendeausweis beantragt, der kommt nach Hause geschickt, habe aber auch schon einen dort, den kannst du digital ausfüllen in wenigen Sekunden und dann dort abschicken, dann hast du den auch dabei, weil ich das von der Grundidee schon wichtig finde. Und mal die Frage, auch nochmal die Schätzfrage an dich, was glaubst du, wie viele Menschen aktuell in Deutschland auf ein Organ warten?
50.000?
So viel sind es tatsächlich nicht.
Okay.
So viel sind es nicht. Ich habe jetzt so Zahlen gefunden von 2022, da waren es so 8.500. Der Großteil sind Nieren.
Okay. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht, dass es nicht ganz so viele sind, aber.
Ja, genau, die schlechte Nachricht.
Natürlich
es gibt aber die schlechte Nachricht, also 10% von denen sterben dann noch in dem jeweiligen Jahr, weil es kein Organ gibt. Und die anderen leben ja auch kein mega tolles Leben zum Teil. Also gerade ist ein Großteil sind Nierenpatienten, die gehen dann zur Dialyse, ne? Wo man dann 2-3 Mal die Woche, ich weiß nicht genau, hin muss und dann wird das Blut gewaschen, weil die Nieren einfach nicht mehr so funktionieren. Also ich denke, es ist in Summe ein streitbares Thema, das Thema Organe spenden, aber man sieht so oder so, es ist ein Bedarf dafür da, wenn wir an dem Thema Gesundheitssystem machen wollen. Und es gibt auch viele Fälle, auch in meinem privaten Umfeld, wo auch Kinder sowas haben, wo du sagst, das ist nicht die Säuferleber oder so, ne, der jetzt eine Spenderleber, sondern wirklich einfach, wo du echt sagen musst, das ist super tragisch. Und wenn wir da eine technische Lösung hätten, diese Probleme zu lösen, dass man nicht warten muss, bis irgendjemand anders unglücklicherweise ja verstirbt oder bei der Niere hofft man ja immer noch auf eine Spenderniere, vielleicht außer auch der Verwandtschaft, dann finde ich, ist das eine coole Vision. Und dann sind wir eigentlich schon bei so ein bisschen auch bei so einem technologischen Thema, was wir noch gar nicht so hatten, nämlich des 3D-Drucks, weil es werden ja solche Organe, die Idee ist ja, die zu drucken. Und du bist ja so unser 3D-Druckermeister.
Gar nicht so sehr, muss man sagen. Da gibt es noch andere bei uns, die da deutlich mehr drin sein. Aber ich habe es natürlich auch schon für den einen oder anderen Anwendungsfall genutzt. Ich glaube, in der Zahnmedizin beispielsweise ist es ja komplett etabliert. Ne? Also gedruckte Zahnimplantate, das ist Stand der Technik, dass es das gibt. In der Biomedizin ist es natürlich noch ein bisschen anders. Ne? Also da geht es dann in Richtung Tissue Engineering oder auch Organ Biofabrication. Das klingt dann schon ein bisschen nach so einem Cyberpunk-Startup. Das heißt aber, man nimmt Zellen, am besten die eigenen Zellen, dann gibt es auch keine Probleme mit dem Immunsystem. Und dann wird das auf eine Art biologisches Gerüst gepackt und dann wird das quasi direkt in Herz- oder Leberform sozusagen gedruckt. Ne? Und das kommt dann in so eine Art Zellfitnessstudio, wird auch Bioreaktor genannt. Und da wachsen dann die Teile, bis sie fit genug sind für den Einsatz im Körper. Und das gibt's tatsächlich schon. Also für Haut und Knorpel gibt's das schon. Mini-Lebern werden für Medikamententests tatsächlich schon gedruckt, ne? Und komplette Organe allerdings noch nicht. Ne? Aber da wird intensiv dran geforscht. Und ja, wer weiß, ne? Ob wir nicht in 10, 20 Jahren dann sagen können, Alexa, bestell mir mal bitte eine neue Bauchspeicheldrüse, aber diesmal mit Low Carb.
Ja, die Entwicklung ist schon krass. Also ich kannte das Thema so ein bisschen von Prothesen, die ja auch schon gedruckt sind oder viele auch gedruckt werden und dadurch vor allem ja auch, und das ist ja auch ein wichtiger Faktor, auf den wir sicherlich kommen müssen, super personalisiert sind. Und ich habe mal im Vorfeld versucht, mal so eine Zeitschiene für diese Entwicklung zu recherchieren. Also was findet man an Quellen, die sagen, wann ist es wirklich so weit, dass wir sagen, wir können so ähnlich wie im Experiment unsere Purifier-Niere irgendwo einkaufen oder kriegst sie bekommen. Das ist super schwer, da festzulegen. Und wenn man sich die vielen Quellen auch anschaut, dann muss man ehrlicherweise sagen, da ist auch Wunsch und Realität, das sind noch zwei Kurven, die noch nicht übereinander liegen und ja, das sind auch noch eine gewisse Zeit, sind ja noch ein bisschen auseinander. Und was man, wie du es gesagt hast, in Laboren faszinierende, verblüffende Erfolge erzielen kann, aber ich sage jetzt mal auch, ich habe mir das auch bei YouTube, gibt es auch einige Clips dazu, wie das dann so ausschaut, im Bioreaktor, wie das dann aufgebaut wird und von dort dann wirklich zu einem flächendeckenden Ersatzorganeinsatz, da sind es, also da reden wir mindestens noch von Dekaden aufwärts, ne, bis wir da kommen, weil da ja auch solche Themen wie Zulassung, Skalierung, auch moralische Themen, eine Diskussion innerhalb der Gesellschaft, die ich da nicht unterschätzen möchte. Es ist schon was anderes als dann, glaube ich, eine künstliche Hüfte oder ein Gelenk. Denke ich, das wird sicherlich nochmal ein Thema werden. Also ich habe jetzt mal, wenn ich jetzt mich so festlegen müsste, und ich bin jetzt kein Experte, aber auf den Recherchen würde ich sagen, also vor den nächsten 10 Jahren werden wir keine gedruckte Niere als routinemäßige Operation in einer Klinik typischerweise sehen. Und selbst dann auch darüber hinaus habe ich auch mal geguckt, das ganze Verfahren ist sehr teuer und sehr aufwendig. Also das wird für die breite Masse wahrscheinlich erst so in 20 Jahren wahrscheinlich verfügbar sein können. Und ob für alle, das steht dann letztlich auch so ein bisschen in den Sternen. Und ich glaube, da müssen wir einfach ehrlich sein, das ist teuer, regulierungsintensiv wird es sicherlich da auch noch. Also Hoffnung ja, aber Hype ist es sicherlich auch noch gerade.
Ja, und selbst wenn wir jetzt die technologischen Möglichkeiten hätten, das herzustellen, dann brauchen wir ja aber trotzdem die Daten, um das dann auch wirklich durchführen zu können. Und dann kommen wir wieder in den Bereich der Personalisierung. Ich hatte ja den Begriff der Hyperpersonalisierung schon mal gedroppt, wo wir auch in einigen zukünftigen Folgen sicher nochmal eingehen. Und das ist im Bereich der Medizin natürlich auch so. Also personalisierte Medizin haben wir ja, wenn man ehrlich ist, theoretisch jetzt schon. Also wir gehen zum Arzt und der Arzt guckt sich wirklich unsere Werte an. Der Arzt kennt uns idealerweise auch schon sehr gut. Aber durch die technologischen Möglichkeiten wird das Ganze ja natürlich noch viel, viel besser machbar plötzlich. Und wenn wir jetzt Organe aus dem eigenen Genmaterial drucken oder herstellen wollen, dann muss das ja an meinen eigenen Stoffwechsel idealerweise angepasst werden. Und dafür brauchen wir eben ziemlich viele Daten und die müssen im Vorfeld dann schon erfasst werden. Und ich habe auch jetzt nochmal gegoogelt, elektronische Patientenakte ist ja jetzt umgestellt worden im Opt-out-Modus, also standardmäßig hat man sie. Und ja, da ist wohl das absolute Chaos gerade an der Tagesordnung. Also zum einen natürlich Chaos Computer Club prangert das an, weil es wohl nicht sicher genug ist, aber dann auch die Schnittstellen, die Rechte etc. pp. Und wenn wir uns das mal überlegen, wie schwierig das schon ist, jetzt ein digitales Röntgenbild einfach sauber zu teilen von einer Arztpraxis in die andere, dann müssen wir uns natürlich ehrlicherweise die Frage stellen, wie soll das in Zukunft mit diesen hochsensiblen Gesundheitsdaten dann funktionieren? Ne? Also erfassen ist nicht das Problem, das kriegen wir hin, aber wie kriegt man das im Gesamtsystem dann auch etabliert? Und die Grenzen sind also gar nicht nur biologisch und technisch, sondern die sind vor allem auch, wie du gesagt hast, juristisch, organisatorisch und natürlich sehr menschlich. Also bevor wir dann anfangen, Organe jetzt zu drucken wie Brötchen, müssen wir wahrscheinlich erstmal klären, wem gehört das Rezept, wer darf in die Teigschüssel gucken und ja, wer profitiert dann letztendlich davon. Das erinnert mich auch direkt an unsere Bürokratie-Burnout-Folge. Ne? Also da haben wir ja schon sehr über Bürokratie gesprochen. Wir haben dazu aber auch mal ein Statement mitgebracht, nämlich von Julian Klei, der ist Gründer vom Startup Avi Medical. Der möchte die Hausarztpraxen, also das medizinische Brot- und Buttergeschäft, digitalisieren und automatisieren. Und er sagt dazu Folgendes.
Ja, das deutsche Gesundheitssystem, wo fängt man an und wo hört man auf? Vielleicht zu Beginn ein paar Zahlen. Wir geben in Deutschland ungefähr 500 Milliarden Euro für Gesundheit aus. Das sind ungefähr 13% von unserem Bruttoinlandsprodukt, also von jedem Euro, der umgesetzt wird. Und um das etwas in Relation zu setzen, waren das 1970 ungefähr 4%. Das heißt also signifikant angestiegen über diesen Zeitraum. Aber es wird noch weiter steigen bis ungefähr 18-20% in den nächsten 10 Jahren. Und jetzt wird man natürlich meinen, wenn man immer mehr Geld und Ressourcen in ein System reinsteckt, dass man auch immer bessere Ergebnisse bekommt, aber das ist nicht mehr der Fall. Wir sehen, dass die Gesundheit stagniert. Man kann es immer sehr, sehr gut messen in der Lebenserwartung. Die Lebenserwartung stagniert, also in den USA sinkt sie sogar leicht, bei uns stagniert sie. Das heißt, wir stecken also mehr Geld rein und bekommen nicht mehr dabei raus. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, warum ist das so? Der Grundtreiber dahinter ist, dass wir ein konfliktäres Anreizsystem haben. Mal ganz grob gesprochen, wir haben im Gesundheitssystem ja zwei große Seiten. Das eine sind die Kostenträger und das andere sind die Leistungsträger. Das ist also in Deutschland getrennt. Und der Kostenträger sind die Krankenversicherungen, die Leistungen bezahlen. Und die Leistungsträger sind all diejenigen, die dann medizinische Leistungen erbringen. Und das sind also Ärzte, niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser. Ich zähle da jetzt auch mal Pharmaunternehmen, Medizintechnikunternehmen mit rein. Also alle die etwas für die Gesundheit erbringen. Und um es jetzt mal weiterhin ganz einfach zu halten, die Leistungsträger haben ein Interesse daran, mehr zu machen. Ja, das wird manchmal so ein bisschen polemisch gesagt, ja, man will irgendwie kranke Menschen, das stimmt nicht, das würde ich auch so nicht sagen. Also niemand will kranke Menschen, aber man darf durchaus sagen, es gibt ein Interesse daran, mehr Leistungen zu erbringen, weil jede einzelne Leistung wird immer vergütet. Und der Kostenträger demgegenüber hat erstmal Interesse daran, dass weniger Leistungen erbracht werden. Man sieht das eigentlich auch sehr, sehr schön an den Zahlen in Deutschland. Also wenn man jetzt mal anguckt, wie viel Kaiserschnitte wir durchführen, wie viel OPs wir haben, Bandscheiben-OPs, Knie-OPs, aber auch wie viel Diagnostik wir machen, CTs, MRTs. Dann sehen wir, dass wir in vielen Bereichen da Weltmeister sind. Also wir haben das zweiteuerste Gesundheitssystem auf der Welt und wir sind dann entsprechend auch ganz vorn dabei in der Spitze bei diesen Dingen, bei diesen medizinischen Leistungen, die erbracht werden, weil das Anreizsystem ist. Und jetzt hat das eigentlich in der Vergangenheit erstmal ganz gut funktioniert. So in den 70er, 80er Jahren, da war genügend Geld im System, dann war das Ganze kein Problem. Aber irgendwann wurde das Geld dann etwas knapper. Und das hat man so in den 90er Jahren gemerkt, da gab es dann so die ersten Budgets, wo dann vorgegeben wurde, wie viel ein Arzt noch machen darf. Ja, oder es wurde genau kontrolliert, was man verschreiben darf, welcher Arzt was verschreiben durfte. Und da leite ich so ein bisschen über zu dem, was ihr eben schon gesagt habt, Bürokratisierung oder Regulierung. Das ist sozusagen die natürliche Konsequenz von einem System, wo es keine abgestimmten Anreize gibt und dann gleichzeitig zu wenig Geld gibt, dann schaut die eine Seite der andere natürlich sehr, sehr stark auf den Finger, auf die Finger, und es wird immer stärker reguliert und vorgegeben, was man machen kann. Unsere Abrechnungssysteme, unsere Regresssysteme, unsere Kontrollsysteme, wenn man einen Antrag schreiben möchte in Deutschland, zum Beispiel einen Heilmittelantrag, einen Reha-Antrag, ist wahnsinnig komplex und durchreguliert, weil sich sozusagen auf jeden Euro geschaut werden muss, wofür was ausgegeben wird. Und das ist sozusagen diese Bürokratisierung ist die Konsequenz aus diesem System heraus. Und was ist jetzt eine mögliche Lösung dafür? Das Anreizsystem aufeinander abzustimmen. Und das geht eigentlich auch sehr, sehr gut. Es ist deswegen komplex, weil das System so groß ist und ein sehr riesigen großes System, wo viel Geld drin ist, was einmal sozusagen auf eine Richtung abgestimmt ist, lässt sich nicht so leicht ändern. Aber im Kleinen geht das schon. Und vom Prinzip her ist das eigentlich, dass man sagt, hey, als Leistungsträger werde ich vergütet für bessere Gesundheit. Also nicht mehr dafür, dass ich einfach was gemacht habe, also nicht mehr für die Menge. Ich habe, weiß nicht, 300 Patienten gesehen, also bekomme ich so und so viel Geld, sondern wie geht es diesen Patienten? Was ist mit denen dann passiert? Und das macht insofern sehr, sehr viel Sinn, weil da gewinnen eigentlich alle dran. Der Patient, der möchte sowieso natürlich gesünder sein. Die Krankenversicherung möchte gesündere Patienten, weil gesündere Patienten natürlich auch weniger kosten und dann muss ich weniger Leistungen wiederum bezahlen. Und als Arzt will ich sowieso gesündere Patienten. Ich kriege nur heute nicht die Gesundheit bezahlt, sondern ich kriege einfach nur bezahlt, dass ich was gemacht habe. Und wir bei AVI machen das zum Beispiel schon. Wir sprechen jetzt mit einigen gesetzlichen und privaten Krankenkassen und Versicherungen sehr, sehr konkret zu performancebasierten Vergütungen, wo man dann eine Grundpauschale hat und dann sagt darüber hinaus, wenn wir jetzt nachweisen, dass wir so und so viel Versicherte, da braucht man eine gewisse Grundanzahl, gut versorgt haben und wir gezeigt haben, hey, der Patient kam zu uns mit einem gewissen Blutdruck, mit einem bestimmten Cholesterin, bestimmten Gewicht und wir zeigen, dass dieser Patient von uns dann auch wirklich besser eingestellt war, gesünder war, dann bekommen wir dadurch mehr Geld vergütet und alle Seiten gewinnen daran.
Ja, das ist doch mal eine eindeutige Aussage. Also unser Hauptproblem liegt offensichtlich nicht in fehlender Technologie, sondern eigentlich in der schieren Größe und Komplexität und auch den 10 Reformprozessen, die wir im Gesundheitssystem haben. Also ich muss da auch sofort an Bürokratisierung denken, auch Gesundheitssystem, Bürokratisierung, das ist für mich eigentlich so, geht schon fast einher dann. Und da muss man festhalten, in Deutschland haben wir ein sehr teures Gesundheitssystem, was ja erstmal nichts Schlechtes ist, also wir geben viel Geld rein. Aber es gehört jetzt gerade aus Sicht der Digitalisierung sicherlich nicht zur Champions League und ist auch sicherlich dann nicht der Preis-Leistungssieger.
Mhm. Ja, und da kommen wir tatsächlich zu meinem Leitthema oder Lieblingsthema, würde ich ja sagen. Nämlich, ich sehe gar nicht so sehr die technologischen Hürden. Also klar, das wird dauern, bis wir bestimmte Prozesse überhaupt entwickelt haben. Aber ich glaube, es ist in der Theorie schon sehr viel möglich und wir könnten da schon deutlich besser sein. Aber unser Gesundheitssystem ist aktuell echt nicht wirklich gut. Ne? Also wenn wir uns alleine schon mal anschauen, ne, den klassischen Hausarztbesuch, da glaube ich, die Minderheit der Ärzte hat überhaupt ein Online-Terminbuchungssystem. Und das ist im Jahre 2025 ist das aus meiner Sicht nicht, das ist nicht haltbar. Das müsste Pflicht sein, dass du einfach online deinen Termin buchen kannst, dass einfach die freien Termine angezeigt werden, du klickst drauf und zack, hast du deinen Termin und brauchst nicht anrufen und darum diskutieren, sondern das wäre das Einfachste, aber es, ne, alleine daran scheitert es ja häufig schon. Und Realität ist, ich muss anrufen, hänge häufig dann in der Warteschleife. Viele Arztpraxen haben noch nicht mal einen Anrufbeantworter oder ein Warteschleifensystem. Ne? Also bei manchen, ich kenne das selber von uns, da ist dann besetzt, wenn jemand anruft.
Belegt,
und das ist halt, das kann wirklich nicht Stand der Technik im 21. Jahrhundert sein. Und letztens habe ich auch etwas gesehen, wo ich dann wirklich, also da musste ich schon sehr, sehr schwer schlucken. Ne? Also es gibt wohl so eine Initiative, die nennt sich MFA am Limit. Also die setzt sich für medizinisch-technische Fachangestellten ein. Grundsätzlich eine sehr, sehr gute Sache. Ich habe das auch sehr intensiv verfolgt, gerade zur Zeit der Corona-Pandemie. Da haben die Menschen natürlich unter Extrembedingungen gearbeitet. Ne? Und die haben schon einen sehr stressigen und unangenehmen Alltag. Aber da hing so ein Flyer in einer Arztpraxis, wo ja letztendlich dem Patienten gesagt wurde, er solle doch bitte lieber den Mund halten, bevor er sich beschwert sozusagen. Also wenn sie nichts Vernünftiges zu sagen haben, dann sagen sie lieber gar nichts, so nach dem Motto. Und das, finde ich, geht in eine ganz falsche Richtung. Also wenn man jetzt schon als Patient in der Arztpraxis sozusagen schon, bevor irgendwas passiert ist, mit solchen Vorwürfen oder mit solchen Anweisungen konfrontiert ist, dann ist man ja im falschen Film. Also das kann ja in einem gut funktionierenden System, kann das so nicht sein. Also natürlich, diese Menschen haben einen sehr stressigen Job und werden sicherlich auch häufig mit schwierigen Patienten konfrontiert. Aber wenn dann gleichzeitig bei der gleichen Praxis kein Anrufbeantworter existiert und man halt wirklich teilweise 30 Minuten in der Warteschleife hängt, wie soll man denn da ruhig bleiben als Patient? Also da müssen die doch, anstatt solche Aushänge zu machen und den Patienten an die Gurgel zu gehen, sollen die doch den Chefs auf die Füße treten und sagen, mein lieber Chef, wir brauchen hier Erleichterung, wir brauchen ein vernünftiges System, Online-Terminbuchung vielleicht, dann brauchen wir gar nicht ans Telefon zu gehen oder vielleicht nur 20% der Zeit. Und ich finde, das ist so ein Missstand, da muss sich gehörig was ändern, damit wir wirklich den technologischen Fortschritt auch uns zunutze machen und etablieren können. Und sicherlich, das größte Problem ist natürlich das Geld. Also wenn zu wenig Geld da ist, dann passiert nichts. Und wir brüsten uns in Europa natürlich sehr mit unserem tollen, kostenfreien Gesundheitssystem gegenüber, insbesondere den US-Amerikanern. Kostenfrei ist es natürlich erstmal gar nicht, das ist ja Quatsch. Und die Qualität, muss man sagen, ist selbst im europäischen Vergleich echt nicht so toll. Ne? Also ich habe den Vergleich zu Spanien, wo vieles im Argen liegt, was jetzt gerade so politisch und im gesamten System abläuft. Aber das Gesundheitssystem scheint da doch noch besser zu funktionieren als bei uns.
Deine Schwiegereltern sind doch Ärzte, ne?
Ja, mein Schwiegervater, genau. Mein
Schwiegervater, ja, kriegst du auch ein paar Einblicke. Ja, also ich kann deine Frustration schon grundsätzlich verstehen, weil ich glaube, jeder Patient oder jede Patientin hat schon mal das Gefühl gehabt, in einer Praxis zu sein, wo man ja mindestens, also nicht willkommen, aber mindestens eher Bittsteller war. Ne?
Ja, und
das ist ein blödes Gefühl.
Ja.
Gerade wenn man krank ist oder eben wirklich auch, man ist ja hilfsbedürftig dann im Moment oder ne, manchmal ist man mit sich selber, mit den Kindern oder mit den eigenen Eltern, ist bei mir auch schon der Fall. Und ich finde das unangenehm. Das ist einfach unangenehm. Und bei mir, ich erwische mich selber, dass ich manchmal rausgehe aus einer Praxis oder wo ich mich drüber ärgere oder aus einem Termin oder halt gar keinen Termin bekomme und mir dann denke, für was zahlt man eigentlich so viel in diese Krankenkasse immer ein? Ne? Und funktioniert das eigentlich in dem im sozialen System dann? Ich halte an dem Gedanken grundsätzlich noch extrem fest und finde das auch gut so. Ich mag einfach auch diesen Gedanken, aber ich glaube, wir haben sicherlich nicht nur ein Problem mit der Leistung, sondern wir haben wahrscheinlich einfach ein Problem mit den Kosten. Das ist einfach, glaube ich, an zu vielen Stellen bleibt immer Geld hängen und da habe ich auch eine Idee, aber das ist, glaube ich, dann etwas weniger technologisch und weniger das, worüber wir sprechen wollen. Und bevor bei dir jetzt dieses imaginäre Smartwatch gleich anschlägt und die Warnmeldung wegen kritischem Blutdruck jetzt hier loslöst, ich glaube, wenn Gesundheitssystem und Bürokratie aufeinandertreffen, das scheint für viele ein Triggerpunkt zu sein und das ist definitiv so und machen da viele ähnliche Erfahrungen. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht das ein bisschen heute nochmal ausblenden und sagen, okay, was ist aber jetzt so, wie kommen wir durch diesen Organisationsdschungel eigentlich vernünftig durch? Ne? Welche Lösungen, welche Möglichkeiten auch technologisch gibt es denn da? Weil es ist ja auch zum Teil ja auch gerade jetzt Rocket Science, was man da eigentlich machen müsste. Du hast es gesagt, im Anmeldesystem, warum ist das nicht Pflicht, ne? Oder Buchungssystem. Das sind alles so Dinge, die, glaube ich, die würden die Arbeit der Ärztinnen, der Ärzte, des Fachpersonals wahnsinnig entlasten, sodass einfach viel mehr Zeit für das Eigentliche bleibt, nämlich das Kurieren und Behandeln und der Patienten. Und ich glaube, da haben wir so einen kleinen Missstand, weil ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, ist doch auch nur in Deutschland so, dass Ich weiß es wirklich nicht, das ist wirklich eine Frage, vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt es in die Kommentare. Mittwochs hat doch keine Arztpraxis offen, Mittwochnachmittags.
Ja, stimmt.
So,
ja.
Und ich habe immer im Kopf,
hier,
da machen die, ne? Da machen, das ist der Bürokratie, ja. Der halbe Tag Bürokratie. das kann doch jetzt nicht immer noch so sein. Also das ist
ja, das ist wirklich aus der Zeit gefallen. Und das ist genau richtig, was du sagst. Also diese ganzen Nebenaufgaben, die erledigt werden müssen aktuell, weil sie Pflicht sind, ne, die belasten natürlich das Personal enorm. Also diese ganze Dokumentationspflicht und auch allein das Terminmanagement. Ne? Also alleine diese Vorstellung, du musst das Telefon abnehmen, du musst mit einem Menschen jetzt koordinieren, welche Termine frei sind, gibst dem das durch, wartest, bis er sagt, ob das passt oder nicht. Also das ist natürlich ein riesiger Aufwand, aber das muss ja wirklich so nicht sein. Und ich wünsche mir auch, dass wir es schaffen, diese ganzen Nebentätigkeiten weitestgehend zu erleichtern, zu automatisieren und dann wirklich mehr Zeit für die eigentliche Arbeit, nämlich die Arbeit mit und am Patienten, wo sicherlich alle mir zustimmen würden und sagen würden, ja, ich möchte nicht auch Formulare ausfüllen und abschicken, sondern, also kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand das wirklich dann gerne macht. Und du sagst es, es ist keine Rocket Science. Also da brauchen wir dann in vielen Teilen noch nicht mal mit der KI anfangen, um sowas zu lösen, sondern das muss einfach ein vernünftiges System sein, was dann da etabliert wird. Und ich glaube, ein Riesenproblem ist dann auch wieder deutscher Föderalismus und verschiedene Zuständigkeiten. Es gibt einfach keine einheitlichen Standards an vielen Stellen und jeder ist sozusagen dann auf sich alleine gestellt, wenn er vor der Frage steht, wie mache ich das denn jetzt am besten in meiner Praxis? Und auch da könnten wir natürlich vieles verändern. Und wenn wir jetzt noch weitergehen, ne, und jetzt auch sagen, mit den neuen Technologien, KI, was da jetzt plötzlich für Möglichkeiten erstmal entstehen, da bin ich der felsenfesten Überzeugung, das müssen wir schnellstmöglich für uns nutzen. Und ich glaube, Carsten Linnemann hatte vor einigen Monaten in einem Interview in einer Talkshow auch sowas Ähnliches gesagt, wo ich ihm wirklich zugestimmt habe. Ne? Wir müssen einfach diese ganzen Nebenaufgaben wegautomatisieren, damit die Leute mehr Zeit für die Kernarbeit haben. Ne? Und in Zukunft kann ich mir vorstellen, hat man seinen Chatbot, dem man sehr, sehr viele Informationen über sich selber mitgeben kann, wo man Dinge vorbesprechen kann sozusagen, der vielleicht auch Rückfragen stellt, der auch, sage ich mal, dafür sorgt, dass wir auch die richtigen Informationen haben, damit der Arzt, wenn man dann vor Ort ist, der Arzt oder die Ärztin, entsprechend sofort auf einen Blick sehen kann, okay, was liegt hier vor, wie können wir das bestmöglich behandeln. Ja, also ich glaube, das wird erstmal noch auf großen Widerstand stoßen. Ne? Also viele werden sagen, nee, das ganz gefährlich. Ne? Es gibt ja auch hier Dr. Google und so, ist immer verschrien, dass man bloß nicht Symptome googeln sollte. Ich glaube aber, wir müssen da auch wieder mehr in Richtung Eigenverantwortung denken und wenn die Menschen wissen, das ist keine Zaubermaschine, aber es ist ein Hilfsmittel, dann werden wir, glaube ich, ganz schnell feststellen, wie sehr uns das tatsächlich helfen kann.
Ich glaube, bei also Dr. Google, das ist, glaube ich, das ist vor allem nicht gut für Leute, die so ein bisschen Hypochondrie leiden, weil das einfach verunsichert und man kriegt das gar nicht reflektiert und auch, sagen wir, auf einen zugespitzt. Man liest halt irgendwas. Ne? Ja. Aber ich kann das auch jetzt so ein bisschen persönlich, weil ich glaube, das ist auch ganz, ganz spannend. Was machen eigentlich Leute, die so affin sind wie wir, die alles irgendwie mit KI machen? Natürlich machen wir das auch damit. Und ich habe jetzt meine persönliche Herausforderung, dass ich, du weißt das, ich habe einen Sohn, der unter anderem an einer schweren Form von Epilepsie leidet und letztes Jahr ganz, ganz schlimm, also wirklich, da hat er zig Anfälle am Tag, sodass wir mindestens ein Drittel des Jahres in Kliniken und bei Ärzten verbracht haben und da kriegt man natürlich genau Einblicke, was so gut und was nicht so gut läuft und vor allem ist das so eine Form von Epilepsie, was echt schwer war einzustellen, also hat das schon immer, aber das ist dann nochmal ausgebrochen und hat dann zwischenzeitlich so viel Medikamente bekommen, dass das praktisch noch schlechter wurde. Also sowohl die Epilepsie wurde nicht besser, sondern eher schlechter, aber auch die Nebenwirkungen. Und da muss ich schon sagen, da hatten wir, in dem Fall war das gar nicht so ChatGPT im letzten Jahr, sondern vor allem Perplexity AI, wahnsinnig geholfen, Studien zu finden, dass ich mich überhaupt einlesen konnte. Es war nicht so, dass ich gefragt habe, sag mir, was ist es? Die Antwort kriegst du auch nicht raus. Klar. Aber dass ich sag ich mal, einen Hint hatte, einen Tipp, wo ich überhaupt gucken könnte, was ich machen kann, weil ich schätze alle Ärztinnen und Ärzte, die ich bisher getroffen habe, auch in dem ganzen Kontext, sind auch die Top-Experten. Also wir waren wirklich nur bei den Leuten, die wirklich richtig Ahnung haben am Ende, weil du ja immer weitergereicht wirst, was ja erstmal gut ist, weil du dann bei den Leuten kommst, die wirklich schweren Fälle dann behandeln können oder sich damit auseinandersetzen. Aber es war halt, es ist ein ganz, ganz schwerer Fall. Ne? Also so, dass man schon auch sagen musste, dass ich schon das Gefühl hatte, ich habe da schon Fragezeichen gesehen und abwarten und wir gucken mal hier und dann ist halt viel Trial and Error und wenn dann dein Kind so viel Medikamente bekommt, darunter leidet, unter der eigentlichen Krankheit leidet, dann gehst du nicht nach Hause und sagst, machst Business as usual, sondern dann wirklich, ich habe das scherzhaft gesagt, ich breche meinen Job ab und fange nochmal hier als Neurologe an zu studieren, ne? Wenn die Erprobungsphase nicht so lange wäre, die müsste man mit ChatGPT verkürzen können, dann wäre ich da sofort dabei, weil das einfach so einen, ne, man will ja alles tun.
Ja.
Und das hat mir wahnsinnig viel geholfen, mich auf die Termine vorzubereiten, meine Frau und mich, wir konnten uns wirklich gut vorbereiten, wir konnten viel mehr Fragen stellen. Auch mehr tief in die Materie reingehen. Klar war das so, dass dann irgendwann jeder, wir waren ja wirklich in vielen Kliniken, jeder Oberarzt, jede Chefärztin wusste, dann kommt wieder der Technikprof, der hat jetzt erstmal die KI gefragt und so. Aber es war auch erschreckend, wie wenige mit KI was gemacht haben. Also das war praktisch zu dem Zeitpunkt noch verschwindend gering. Ja. Wenn ich sogar sagen würde, null, dann war es immer, sie können ja gut mit Zahlen und so. Also dieses typische Bild, wo ich sage, nein, das ist, ich mache da gar nicht. Das mache ich nicht als KI- oder Informatikprofessor. Das mache ich einfach, weil ich die Systeme nutze als Betroffener. Und das finde ich dann schon spannend und ich habe dann schon auch gemerkt, wie die Ärzte angefangen haben nachzudenken über das, was ich gesagt habe daraus, weil das musst du ja auch erstmal widerlegen und wenn du dann wieder kommst und hier eine Studie, long story, vielleicht short, das Ergebnis war so, also wir haben tatsächlich unseren Sohn zu Weihnachten, kurz vor Weihnachten dann anfallsfrei bekommen. Und natürlich die These der Ärzte ist, das hat nichts damit zu tun, sondern das hat sich dann über Monate dann irgendwie eingestellt. Und ich habe dann aber eine andere These gehabt, der wir auch nachgegangen sind. Der hat dann noch ein zusätzliches Präparat bekommen, aber das war jetzt kein Medikament, aber das war auch eine Abstimmung. Also wir haben jetzt nie irgendwie eigenmedikiert, das würden wir nicht machen, die Medikation komplett ändern. Aber so ein bisschen bist du selber da auch am Spielen, weil du dein Kind ja ständig siehst als Einziger. Und dann gab es wirklich so, wir waren über Silvester dann auch in der Klinik, in einer führenden Klinik und dann habe ich dann auch nochmal die Oberärztin gefragt, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, woran das lag. Das erste ist das, was sie sagen, das zweite ist das, was ich sage. Und dann habe ich sie damit konfrontiert und gesagt, ich habe jetzt einfach ChatGPT, es war dann wirklich ChatGPT, damit konfrontiert, welche Option ist denn wahrscheinlicher? Also wofür gibt es mehr belastbare Fälle oder eben, ich sage jetzt mal, Beweise und Studien. Und das war tatsächlich in meiner Theorie so. Das sagt mir bis jetzt jeder Arzt, nee, aber es ist einfach so. Es gibt mehr Studien, die sagen, es ist wahrscheinlich ja so. Beides ist möglich, aber das muss man auch dazu sagen. Und natürlich als Elternteil ist das total wurscht, ob es dem Kind geht's wieder gut. Mhm. Ne? Aber ich finde, das war für mich so ein Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, guck mal, wenn man das jetzt noch zielgeführter machen könnte und jetzt auch Leuten, die jetzt nicht so affin sind wie wir dem Thema, dann glaube ich, kann man damit wirklich was Gutes machen, ohne jetzt den Ärzten jetzt völlig auf den Senkel zu gehen. Vielleicht sollen die Ärzte auch einsetzen, weil ganz ehrlich, das, was die Systeme ja gut können, ist einfach das, was ja ein guter Arzt auch hat, nämlich Erfahrung und Wissen über die Jahre.
Mustererkennung, Wissensabruf.
So ist es.
Ne?
Also, so ist es. Und wenn du da eine Basis hast, die nicht die Patienten umfasst, die bei dir in die Klinik reinkommen, sondern eben alle Patienten der Welt jetzt im Maximalfall, dann wird man natürlich auf andere Diagnosen kommen, auf andere Möglichkeiten und andere Fälle und hat auch diesen Bias raus. Weil
am Ende die Entscheidung triffst du ja als Arzt immer noch am Ende.
Triffst du immer noch. Ne? Aber auch dieser Bias, um das mal zu sagen, wenn du seltene Fälle hast und du hast einen Arzt, der super erfahren ist von mir aus, aber der sieht ja von diesen Fällen ja auch nicht viele und hat natürlich dann auch ein Vorurteil, weil er sagt, oh, sowas ähnliches hatte ich schon mal. Das kann aber was ganz anderes sein, aber es gibt halt nichts oft, es gibt halt nicht hunderttausende Fälle, sondern vielleicht 5 oder 10 und dann spielst du die durch. Ne? Ja. Und das ist schon, also das glaube ich, da kann man richtig viel, ohne jetzt hier alle Emotionen bei allen Leuten zu wecken, ich glaube, da kann man was machen.
Ja, es gibt auch jetzt schon mehrere Studien zu dem Thema. Also OpenAI selbst hat so ein Health Bench veröffentlicht und das Ergebnis ist jetzt tatsächlich so, dass Ende 2024 da haben Ärztinnen und KI zusammengearbeitet und die haben dann besser abgeschnitten als die KI oder Ärzte allein, ne? Also im Vergleich Ärzte ohne KI, nur die KI. Ja. Besser hat quasi die Kombination abgeschnitten, aber jetzt seit Einführung von O3, von dem Reasoning-Modell oder GPT-4.1 sind die Antworten jetzt so gut, dass die eigentlich durch Ärzte nicht mehr verbessert werden konnten. Und die Fehlerraten, die sinken immer weiter aktuell. Ne? Also ist sicherlich ein streitbares Thema und muss man auch genau drauf gucken. Aber es gibt auch noch eine andere spannende Studie. Da wurde nämlich das Thema Bewertung der Antwort, sag ich mal, emotionale Reaktion auf die Antworten bewertet. Und da wurden quasi Probanden verschiedene Antworten gegeben. Antworten von der KI, Antworten vom Mensch. Und die Antworten von der KI haben tatsächlich besser abgeschnitten. Die Menschen haben sich besser behandelt gefühlt. Und das zeigt auch, dass auch das Thema sicherlich, sag ich mal, Therapie durch KI ein Thema ist, was ultra spannend ist, das wir auch betrachten sollten. Das machen wir, glaube ich, in einer eigenen Folge mal auf das Thema. Aber was du gerade gesagt hast, das erinnert mich auch noch daran, ich habe letztens auf Twitter ein lustiges Foto gesehen, da hat jemand einen Arzt fotografiert, weil er war mit seinem Vater beim Arzt und der Arzt hatte tatsächlich ChatGPT auf und ganz viele Chats offen, zu jedem Patienten sozusagen ein Chat, okay, wo er dann die Symptome reingehauen hat. Und ich finde das gar nicht, also eigentlich ist es ja sogar zu befürworten, dass man halt Systeme nutzt. Das Einzige, er hat halt noch 4o benutzt, er hätte wahrscheinlich schon ein deutlich aktuelleres Modell benutzen sollen. War wohl alles anonymisiert und wie gesagt, ist ein Foto aus dem Internet, von daher muss man jetzt auch nicht hundertprozentig glauben, dass das jetzt so passiert ist. Aber ich sag mal, aktuell wahrscheinlich viel unter der Hand. Je mehr Menschen feststellen, wie diese Systeme helfen können, wie wir das auch machen in unserem Arbeitsalltag. Das betrifft ja nicht nur Ärzte, es betrifft ja im Prinzip alle Menschen. Sobald du einmal festgestellt hast, was du damit plötzlich alles besser, schneller machen kannst und was du vielleicht mehr machen kannst, dann willst du es auch nicht mehr missen. Und ich glaube, das ist auch nur eine Frage der Zeit.
Ja, absolut. Ich habe noch ein Zitat so im Kopf von Bill Gates, so ganz am Anfang, als auch ChatGPT released wurde, hat er eigentlich, ich kenne es nicht mehr wortwörtlich, ja, aber hat gesagt, er hatte so, es gibt so zwei Felder, die wirklich richtig disruptiert werden durch das Thema der großen Sprachmodelle. Das ist einmal die Bildung. Ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal in einer Folge und ich glaube, das sieht man jetzt praktisch monatlich, die Fortschritte. Ja,
gibt es auch aktuelle Studien zu?
Das ist ganz verrückt, das werden wir weiter verfolgen müssen. Und das Thema Gesundheit. Und das ist genau das. Ne? Das Potenzial ist riesig, wenn man überlegt, was man alles machen kann. Also wir reden ja dann über Diagnose, wir reden über Früherkennung in der Radiologie als Beispiel.
Genau, gab es auch jetzt ein Beispiel vor einigen Tagen, wo ein Radiologe ein Video gepostet hat, wo er quasi ChatGPT live was gezeigt hat, zack, sofort die richtige Diagnose. Also ja,
muss man schon sagen. Wir haben ja auch jetzt ein Universitätsklinikum in Ostwestfalen-Lippe und im Klinikum Detmold, da gibt es den Dr. Kaiser und der sucht Marker im Blut, um frühzeitig auf Erkrankungen zu erkennen. Auch das ist ein Riesenfeld für KI, natürlich, um da zu gucken. Also anhand deines Blutes frühzeitig zu gucken, wann du vielleicht an irgendeiner Krankheit erkranken würdest, was du gar nicht jetzt so sehen würdest. Das sind alles so Dinge, das sind Hautscreening, auch bei der Entwicklung von Medikamenten, also gar nicht jetzt beim Patienten direkt, sondern der Personalisierung auch der Medikamente und dergleichen. Kann man ganz andere Sachen machen, weil wir schießen ja oft von der Dosis viel zu hoch. Das sind unglaublich spannende Dinge.
Ja, ein Thema, was mir da auch jetzt noch einfällt, weil eine Kollegin von uns, die hatte tatsächlich gesagt, die hatte sich auch das Thema gewünscht, dass wir mal das Thema Gesundheit adressieren. Und eine Sache ist ja tatsächlich, sag ich mal, in der Medizin so, Medikamente werden heutzutage immer noch im Großteil an männlichen Patienten nur ausgetestet. Das heißt, man hat gar nicht die Datenlage zu schauen, wie das jetzt bei Frauen beispielsweise wirkt, ob das die exakt gleiche Wirkung hat oder ob es vielleicht ganz andere oder bessere Medikamente gäbe. Und ich glaube, das ist auch so ein Riesenpotenzial, was wir halt noch gar nicht angefangen haben, ausreichend auszuschöpfen. Und auch da wird uns natürlich, werden uns die technischen Systeme hoffentlich helfen, dass wir da möglichst schnell eine deutlich bessere Datenlage hinbekommen, weil das gehört natürlich auch dazu, zu der personalisierten Medizin, dass man halt auch bestimmte Dinge wie das Geschlecht halt mit berücksichtigen kann. Ne?
Ja, absolut. Ja, aber bei Kindern ist ja auch nochmal ganz schwierig und dergleichen. Also ich glaube,
oder verschiedene Altersgruppen.
Es ist wirklich spannend. Und ich finde auch tatsächlich das Thema, du hast es angesprochen, Psychotherapie, schon sehr spannend, weil wir es gerade auch in Deutschland, in vielen Ländern, auch in Deutschland haben wir es ja faktisch ja verknappt. Also du kommst ja nicht schnell genug, wenn du wirklich einen Bedarf hast, in eine Behandlung oder in eine Therapie. Und ich denke, da kann man es einsetzen. Ich hatte ja auch mal, du hattest ja auch ein Projekt gemacht mit der Kirche hier vor 2 Jahren und dem Pfarrer Benedikt hatte ich ja mal im Tech Talk und hat auch gesagt, in der Seelsorge für die Kirchen ist das ein Riesenpotenzial. Definitiv. Und besser als nichts ist es auf alle Fälle.
Ja, genau. Ich glaube, das hatten wir in einer Folge auch mal gesagt. Also ich glaube auch. Also natürlich, der Idealzustand wäre, dass wir irgendwie es schaffen, dass wir immer füreinander da sein können und dass jeder Mensch, wenn er es benötigt, halt einen anderen Menschen hat, der ihm helfen kann. Aber die Realität ist halt einfach nicht so. Ne? Psychotherapie hast du angesprochen. Das ist halt wirklich ein eklatanter Missstand, den wir hier in Deutschland haben. Wie gesagt, lass uns dazu mal eine ganze Folge machen. Ja. Seelsorge in der Kirche, ist auch einfach ein Beispiel. Ne? Also natürlich ist es irgendwo schade, wenn wir es nicht hinbekommen, dass wir immer füreinander wirklich da sein können. Aber es ist deutlich besser, als die Menschen vereinsamen zu lassen.
Ich bin bei meiner Recherche auch nochmal einen Artikel gestoßen, der auf den letzten Punkt im Gedankenexperiment nochmal eingeht, nämlich diese Transzendenzzeremonie und die, wie hieß es, Gedächtnis-Avatare. Das ist ein spannender Artikel. gewesen, der das nochmal so aufgegriffen hat und auch so über verschiedene Startups, ich glaube, Ethanos heißt eins in den USA, die das wirklich schon als Geschäftsmodell praktisch vermarkten, also so eine Art virtuelle Unsterblichkeit verkaufen. Ne? Also die Leute können schon zu ihrer Lebzeit dann ihre Daten geben, die unterhalten sich praktisch mit so einem Chatbot und er lernt dann ähnliche Schlüsse zu ziehen, sodass man später eine andere Frage stellt und man das Gefühl hat, es wäre eigentlich noch die Person, die antwortet oder sich so verhält und mit allem dann trainiert wird, was da ist. Also wirklich komplette KI-Avatare. Also schon ein bisschen freaky. Wie findest du das?
Ja, technisch ist das ja schon möglich. Ne? Also, dass du zumindest den Anschein erweckst, dass du jetzt mit einer verstorbenen Person sprichst. Also Stimme klonen, wenn du die Aufnahmen hast, geht. Videobild, ne? Gestern hat Google ein neues Modell vorgestellt, was halt wirklich extrem Sprünge gemacht hat. Und natürlich dieses ganze Thema Erinnerung. Also sofern man irgendwelche Daten vorliegen hat, das können beliebige Sachen sein. Das können alte Videos mittlerweile sein. Das können irgendwelche geschriebenen Texte sein. E-Mails vielleicht, die man im Austausch hat oder Briefe. Und dann kannst du die in so ein Modell reinladen. Und das Modell sozusagen kannst du dem ja eine Rolle geben. Und dann wird das Modell auch so antworten, so ähnlich antworten, wie es diese Person getan hätte. Du sprichst natürlich trotzdem weiterhin einfach mit einem technischen System. Aber auch da, glaube ich, man sollte es nicht sofort, sag ich mal, ablehnen, sondern sich darüber Gedanken machen, kann es helfen? Und wenn ja, ist das der richtige Weg? Und ich glaube, das wird sich auch erst zeigen, also wie diese Systeme dann genutzt werden. Ich glaube, es wird auf jeden Fall einen Markt dafür geben. Also es werden definitiv Unternehmen ausprobieren, so etwas anzubieten. Und wir als Gesellschaft müssen halt herausfinden, ob das der richtige Weg ist oder nicht.
Ja, ich kann tatsächlich dazu sagen, jetzt nicht im Detail, aber wir haben tatsächlich auch eine Anfrage hier am Institut genau zu so einem Thema, eine Lösung, sich zu überlegen für solche, Traueravatare. Also dass die Leute, wenn haben das Bedürfnis, dass es ihnen vielleicht auch bei der Trauer noch hilft. Das ist schon, also da hat man schon ein mulmiges Gefühl, aber man kann es auch nicht einfach so von der Hand wischen, dass das natürlich ein gewisses Potenzial hat und wenn es den Leuten hilft, ist das sehr interessant.
Ja,
ne?
Das ist am Ende das Entscheidende. Das, was hilft, das sollten wir nicht einfach, sag ich mal, zu stark reglementieren oder den Riegel vorschieben, nur weil wir glauben, dass es nicht der richtige Weg ist, weil man richtet dadurch jetzt nicht unbedingt auch einen direkten Schaden an. Ich habe an sowas auch schon mal gedacht, jetzt in einem anderen Zusammenhang, aber zum Beispiel drüben im Heinz-Nixdorf-Institut, ich meine, wäre schon cool, wenn du da hingehst und dann ist da ein Avatar von Heinz Nixdorf, mit dem du dich unterhalten kannst, der dir alles erzählen kann, alle Informationen, die dann auch fundiert sind, ne, auf seinem Unternehmen und kann man ja dann auch aus Interviews nehmen, aber es wäre halt interaktiv und du sprichst dann halt mit diesem Avatar. Also hat schon einen gewissen Reiz.
Ja, ist natürlich, also ist ein schwieriges Thema, was natürlich für uns als gesellschaftlich, als öffentliche Person, ich denke dann wieder für die Familie, wie ist das
natürlich,
da?
Natürlich, ne? Genau, also das ist sicherlich.
Ich habe auch gedacht, ne, ich werde als Chef dann hier nie aufhören, ne? Ich mache mein KI-Avatar, da habt ihr mit dem immer zu kämpfen, was auch schlecht ist, weil die Leute ja dann aus der Zeit gefallen sind irgendwann, ne? Auch ich werde irgendwann aus der Zeit gefallen sein in 50 Jahren, also das ist die rundum Erneuerung der Gesellschaft, ne, geht ja damit einher, dass Menschen auch diesen Planeten wieder verlassen. Aber es ist schon ein philosophisches Thema und ich würde lieber zum Schluss nochmal, wenn ich auf die Uhr gucke, tatsächlich über dein Lieblingsthema nochmal sprechen, über das Thema Robotik.
Ja, das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, weil das ist etwas, da sind wir technologisch schon sehr, sehr weit fortgeschritten, gerade in der Medizintechnik. Gibt es ja sehr viele bekannte Beispiele, die einfach schon im Einsatz sind, wo dann Operationen durchgeführt werden, die dann zum Beispiel ferngesteuert werden von einem Chirurgen, wo dann sehr, sehr feine, kleinste Bewegungen durchgeführt werden, ohne dass jetzt zum Beispiel Handzittern oder so eine Rolle spielt. Ich glaube, eins der bekanntesten Systeme ist das Da Vinci-System, wo weltweit schon über 7000 solcher Roboter im Einsatz sind. Das sieht zwar ein bisschen auch, sag ich mal, Cyberpunk, Science-Fiction-mäßig aus, aber dadurch werden plötzlich Operationen möglich, die im klassischen Verfahren einfach nicht durchgeführt werden könnten. Und ich glaube, da werden wir tatsächlich noch große Sprünge sehen, was das angeht.
Ja, das glaube ich auch. Ich habe tatsächlich, glaube ich, letztes Jahr gesehen, dass die erste transkontinentale Operation durchgeführt wurde. Also der Operateur, der Arzt war in Europa, gibt es verschiedene Fälle und der Patient war in Asien. Und ich habe immer den Thomas Mager, so ein Kollege von uns, der erklärt, warum das nicht so eine gute Idee ist, auch mit trotz 5G und dergleichen. Ja, das hat
wegen
funktioniert.
Wegen Latenzen,
genau. Und wenn es dann doch mal Probleme gibt, also braucht man zumindest eine Fallback-Lösung. Aber ich glaube, da wurde einfach demonstriert, dass das möglich ist. Was in bestimmten Fällen natürlich total cool ist, weil vielleicht gibt es nur 5 Personen auf der Welt, die eine bestimmte Operation durchführen können. Und die sind wahrscheinlich nicht gerade da, wo jetzt die Patienten gerade vielleicht auch Notoperationen sind. Ist das schon grundsätzlich sehr spannend oder ein abgelegenes abgelegenen Regionen, ich sage jetzt mal, man verunglückt irgendwo, da gibt es gar keine Kliniken, man schickt, ich meine jetzt mal ganz übertrieben, so ein Robotersystem Drohne dorthin und die wird dann von der Ferne aus bedient. Wer weiß was, ne? Also man kann da wahrscheinlich über 1000 Dinge nachdenken, die reinkommen. Und ich finde das ganz spannend, weil wir hier in Paderborn ja auch hier im Brüderkrankenhaus tut sich auch einiges. Ich hatte neulich ein Gespräch mit dem Chefarzt der Neurochirurgie, dem Slabo Stöke. Und er macht auch hier tatsächlich hier nebenan im HNF im Herbst eine große Veranstaltung zu dem ganzen Thema Robotik im Medizinbereich, im Chirurgiebereich. Und ich finde das super spannend, dass bei ihm sieht man das mit Begeisterung. Ne? Das sind ja die Anwender solcher technischen Lösungen. Ja. Und die müssen das ja wollen, die müssen das ja auch vorantreiben. Ja. Und das finde ich unglaublich spannend. Und ich denke, dann werden wir sicherlich auch darüber sprechen, dass wir solche Systeme zukünftig einfach vermehrt wieder im Einsatz haben. Und wahrscheinlich wir beide, wenn wir mal irgendwie eine Knieprothese brauchen, wenn wir älter sind, wahrscheinlich durch so ein System unterstützt oder auch operiert werden, ne? Weil die einfach viel feiner sind, viel genauer und das sind ja Dinge, die dann einfach um vor allem diese minimale Invasion dann einfach sicherzustellen, einfach ganz wichtig ist.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass wir zu unseren Lebzeiten noch deutliche Veränderungen sehen werden in dem, was möglich ist und hoffentlich davon auch profitieren können. Ich weiß zwar nicht, ob ich jetzt 120 Jahre alt werden will, klingt erstmal natürlich ganz cool, aber hängt wirklich stark davon ab, ob dann der Aspekt der Prophylaxe uns gelingt. Das ist für mich die Voraussetzung, das ist auch so ein bisschen der Wunsch, mit dem ich hier rausgehen will. Also zum einen, wir müssen es irgendwie schaffen, das System zu verbessern, dass wir wirklich die technologischen Möglichkeiten auch besser nutzen können in unserem System und dass wir vor allem das Thema Prophylaxe halt besser angehen. Also das, ich war letztens erstaunt, da war ich beim Zahnarzt mit meiner Tochter und ich kannte das aus meiner Kindheit nicht. Da wird jetzt so ein Lack auf die Zähne aufgebracht, damit quasi als Prophylaxe zu Karies, erstmal ein super guter Gedanke, ne? Aber warum machen wir das nicht überall? Warum ist Prophylaxe so gefühlt immer so ein Anhängsel und erst ab einem gewissen Alter und dann in einer sehr, sehr großen Abständen? Eigentlich müssten wir es doch machen wie beim Auto. Ne? Beim Auto hast du deine Servicetermine, da fährt man auch hin und hinterfragt das nicht großartig. Beim Menschen sollte das doch auch so sein. Einfach in regelmäßigen Abständen wirklich frühzeitig schon anfangen und die Marker erfassen. Klar, wir haben das Problem, wir haben gar nicht die Laborkapazitäten, haben wir auch in der Zeit der Corona-Pandemie mitbekommen. Aber auch hier müssten wir halt Gas geben, mehr ausbauen. Und das Ziel sollte sein, dass jeder Mensch einfach wirklich die beste Prophylaxe bekommen kann, damit wir alle halt ein möglichst gesundes Leben führen können. Das wäre halt natürlich, das klingt das jetzt sehr utopisch und Friede, Freude, Eierkuchen, aber das ist ja ein Ziel, auf das wir hinarbeiten können. Das ist ja ein Optimierungsziel sozusagen.
Ich wünsche mir erstmal, dass wir bis 2040 keine Wartezimmer mehr haben,
ja.
Aber immer noch Termine bekommen.
So, Genie, endlich gibt's in Deutschland keine Arztpraxis mehr mit Telefonwarteschleife. Alles online, alles auf einen Klick. Lass uns doch mal reinschauen. Kannst du mir mal sagen, wann der nächste Termin frei ist für meinen Checkup?
Ja, Tommy, das mache ich sofort. Deine Lebenserwartung liegt aktuell bei 131 Jahren. Und der nächste freie Termin ist auch schon in 7,5 Jahren verfügbar.
7,5 Jahre?
Also von daher, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht über das Thema, wo wir jetzt ja auch nicht täglich unterwegs sind, mit dir drüber zu sprechen. Das Gedankenexperiment, das bleibt bei mir jetzt, glaube ich, noch echt noch lange hängen, weil ich das schon spannend fand. Und mich würde tatsächlich interessieren, wie findet ihr das? Würdet ihr den 120-Jahre-Deal unterschreiben? Ja, vielleicht inklusive täglichem Gesundheitstracking und Robo-Check-ups. Also bitte schreibt das gerne in die Kommentare und freue mich da auf den Austausch.
Ja, schreibt uns einfach, was ihr darüber denkt und wir lesen immer noch jeden Kommentar und freuen uns bei dem Thema wahrscheinlich weniger kontrovers als beim letzten Mal, aber nichtsdestotrotz ist das aus meiner Sicht immer sehr, sehr spannend, eure Sicht auf die Dinge zu hören. Und wir können natürlich nicht alles erschlagen, wir kratzen immer so ein bisschen an der Oberfläche. Ich glaube, wir haben noch genug Stoff auch, um noch eine zweite oder dritte Folge in einem ähnlichen Themenbereich anzufertigen.
Ja, und in 2 Wochen springen wir wieder in den DeLorean und dann wird's unterhaltsam. Dann werden wir uns mit dem Thema Entertainment beschäftigen und wir kennen das Gedankenexperiment ja noch nicht, aber ich habe mir sagen lassen, es wird uns wohl gefallen.
Ja, ich freue mich mega auf das Thema. Also da, das ist so ziemlich mein Steckenpferd. Ich habe da sehr, sehr viele Gedanken zu dem Thema Zukunft des Entertainments. Schauen wir mal, was uns da beschert wird.
Also verbringt nicht so viel Zeit im Wartezimmer und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.